Es war ja so, dass an dem Tag nach der Wahl Christian Lindner nach Erfurt kam. Da hat es als erstes ein Vier-Augen-Gespräch gegeben zwischen Christian Lindner und Thomas Kemmerich, was ungefähr eine Stunde gedauert hat. Danach kamen die beiden raus zu uns restlichen vier Fraktionsmitgliedern und da wollte Christian Lindner von uns eine Stellungnahme hören und dann habe ich ihm gesagt, wir haben hier überhaupt keine Stellungnahme abzugeben. Erzählen Sie uns bitte, was das Ergebnis Ihres Vier-Augen-Gesprächs war. Und dann sagte er, wir haben uns geeinigt, dass Thomas Kemmerich zurücktritt. Und da haben wir als Fraktion uns noch dagegen gewehrt. Er hat eben die Drohung von Angela Merkel gekriegt, dass sie alle Koalitionen, wo die FDP drin ist, kündigen wird. Und vor diesem Machtverlust hatte Christian Lindner Angst. Und wie gesagt, was in diesem Vier-Augen-Gespräch zwischen den zwei Männern stattgefunden hat, das wissen die beiden.
Die Unternehmerin Ute Bergner hat in ihrer Zeit als Politikerin spektakuläre, auffühlende, aufsehenerregende und hitzige Momente im Thüringer Landtag miterlebt und diese mit beeinflusst. Die wegen der mit Stimmen der AfD zustande gekommene und damit deutschlandweit für Schlagzeilen sorgende Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten, die damit verbundenen heftigen Proteste und der alsbaldige Rücktritt des FDP-Politikers gehörten dazu. Über ihre Zeit als Landtagsabgeordnete hat Bergner ein Buch geschrieben. In Zwischen Brücken und Brandmauern reflektiert die Diplomphysikerin ihre Erfahrungen und Erlebnisse aus der 7. Legislaturperiode. Am 27. März 2026 stellte sie in Groß-Löbichau ihr Buch erstmals der Öffentlichkeit vor.
Gut, dass du Ohren hast, gut, dass du hörst. La, 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 la.
Grundsätzlich, ich habe sehr viel gelernt. Ein großer Teil der Erkenntnisse möchte ich gerne mit Menschen in diesem Land teilen, weil ich denke, dass es wichtig ist, Dinge zu erfahren, wie es hinter den Kulissen der Parlamente ist. Denn ich bin mit ganz anderen Vorstellungen ins Parlament reingegangen. Und ich möchte auch mit diesem Buch anregen, kritisch zu hinterfragen, logisch zu denken, nicht alles zu glauben und auch bisher geglaubte Wahrheiten auf den Prüfstand zu stellen.
In den Politikbetrieb kam Dr. Ute Bergner, wie sie selbst sagt, wie die Jungfrau zum Kind.
Ich bekam eines Tages eine Einladung von Thomas Nitzsche, nachdem er ein Dreivierteljahr Oberbürgermeister von Jena war, und Thomas Kemmerich. Und da hat man mich gefragt, ob ich mir ein Leben nach Wacom vorstellen könne, und zwar mit einem sicheren Listenplatz im Thüringer Landtag. Da war ich sehr überrascht und sagte zu Thomas Kemmerich, damals waren wir noch per Sie: Herr Kemmerich, Sie wissen schon, dass ich eine andere Auffassung von liberaler Politik habe als Sie. Und wenn Sie mich in Ihr Kernteam holen, holen Sie sich Probleme rein. Und seine Antwort war: Wir sind doch Liberale, das werden wir doch schultern können. Sag ich, na, wenn das Ihr Ernst ist, denke ich ernsthaft darüber nach. Ich habe mich entschieden, das Angebot anzunehmen. Ich wurde auf dem Parteitag in Abwesenheit mit einem Gegenkandidaten im ersten Gang mit absoluter Mehrheit gewählt, auf den Listenplatz 3 der FDP. Man hatte die Hoffnung, dass ich, weil ich eine gute Reputation hier in der Region hatte, dass ich ein guter Stimmenzieher bin, denn die FDP war ja in der 6. Legislaturperiode nicht im Thüringer Landtag vertreten und ich sollte da Stimmenzieher sein. Okay. Ich wollte aber nicht nur Stimmenzieher sein, sondern ich wollte mich auch einbringen. Und ich wollte mich auch vorbereiten auf die Politik und ich wollte kein Desaster haben. Ich wollte für meine Partei mit meiner liberalen Auffassung etwas für die Bürger in Thüringen bewegen. Ich wollte etwas für den Mittelstand bewegen, weil ich mitgekriegt habe, der Gurt für den Mittelstand wird politisch mit Gesetzen immer enger geschnürt. Das ist eigentlich unerträglich.
Ute Bergner erreichte mit der FDP das Ziel Thüringer Landtag. Sie war Mitglied einer Fraktion, verließ diese, bildete eine Gruppe und löste diese wieder auf. Zuletzt war sie Einzelabgeordnete. In ihrem Buch beschreibt sie, wie sie die Realität im Landtag im Allgemeinen und ganz zu Beginn in der eigenen Fraktion im Besonderen erlebte.
Ich habe das Landtagsgeschehen aus den verschiedensten Perspektiven miterlebt. Ich wechselte den Sitzplatz so häufig wie wohl kaum ein anderer Abgeordneter vor mir in Deutschland. Und zwar von der Mitte in die letzte Reihe, dann bis in die erste Reihe und wieder in die letzte Reihe, was die hierarchische Organisation im Parlament widerspiegelt. Das ermöglichte mir den Einblick in die verschiedensten Ebenen des Landtags. Das Ordnungsprinzip geht von hinten nach vorn und von rechts nach links. Man platzierte mich trotz meiner liberalen Grundhaltung und des Eintretens für mehr direkte Demokratie bzw. für eine Referendumsdemokratie von der Mitte über rechts bis nach rechts außen. Hier trifft ganz klar zu, dass das mehr über das Parlament, der im Parlament Handelnden sagt, als über mich. Und getrieben von meiner innovativen Ader habe ich das Modell der wechselnden Mehrheiten im Parlament vorgestellt, was von den Mainstream-Medien totgeschwiegen wurde. Aber im November 2024 dann sogar in der ARD wieder Aufmerksamkeit erhielt, allerdings eher theoretisch durch Politikwissenschaftler. Als ich dann tiefgründiger recherchierte, stellte ich fest, dass dieses Modell schon aus den 50er Jahren stammte. Ja, das waren so die Eindrücke. Und dann bin ich in der Realität angekommen im Landtag. Ich wusste zum Beispiel nicht, was Mobbing ist. Und da schreibe ich, wie ging es bei uns in der FDP-Fraktion zu? Es wurde ein Fraktionsvorstand gebildet, dem alle angehörten außer mir. Das war erneut ein Schritt, mich von Informationen auszuschließen. So wurden mir viele Termine nicht mitgeteilt, die ich dann auch nicht wahrnehmen konnte. Und wieder wurde ich angezählt, dass ich mangelndes Interesse zeige. Ich wusste lange nicht, was Mobbing ist. Ich fragte Menschen in Vorstellungsgesprächen immer, wenn sie sagten, sie wurden gemobbt, dass sie mir das doch bitte mal beschreiben mögen. Ich hatte es wirklich nicht verstanden. Aber nach 4 Wochen FDP-Fraktion konnte ich Mobbing nachfühlen. Ich wurde benachteiligt, ich wurde ausgegrenzt. Man brachte mich in Situationen, in denen ich fachlich scheitern musste und ich mich vor anderen blamieren sollte. Zum Beispiel sagte man mir 30 Minuten vor Beginn des Plenums, zu welchem Thema ich eine Rede halten sollte. Ich wurde gezielt von Informationen und Entscheidungen ausgeschlossen, die für die parlamentarische Arbeit wichtig waren. Über meine Aufgaben und Möglichkeiten wurde ich von meinen Kollegen nicht informiert, wie zum Beispiel kleine Anfragen oder mündliche Anfragen zu stellen. Stattdessen suchte man sinnlose Tätigkeiten für mich heraus. So sollte ich einen Arbeitskreis zwischen Dirk Bergner und mir leiten und darüber regelmäßig berichten. Auch Dirk Bergner konnte mir nicht sagen, was der Sinn dieses Arbeitskreises sein sollte. Plötzlich hörte ich Gerüchte in den Fluren des Landtags über mein angebliches Desinteresse an der Abgeordnetentätigkeit. Als es darum ging, die Besetzung der Ausschüsse festzulegen, wollte ich mich dort einbringen, wo ich Kompetenzen mitbrachte. Wirtschaft, Bildung, Umwelt. Das wurde mir nicht gewährt. Nur Umwelt durfte ich machen, was ja eh kein Kernthema der FDP war. Man teilte mir des Weiteren den Petitionsausschuss und den Haushalts- und Finanzausschuss zu. Und da muss ich sagen, das sind die zwei Ausschüsse, die am arbeitsintensivsten sind von allen. Und anschließend ging es um die Aufgabenverteilung in der Fraktion. Ich wollte gestalten, ich wollte Verantwortung übernehmen. Aber man organisierte Postenanhäufung unter den guten Genossen, so dass Dirk Bergner stellvertretender Fraktionsvorsitzender wurde und gleichzeitig Vizepräsident des Thüringer Landtags. Mein Wunsch, eine dieser beiden Aufgaben wahrzunehmen, wurde ohne Aussprache mit der Mehrheit der Fraktionssitzung einfach weggestimmt. Thomas Kemmerich ließ mich immer in dem Glauben, dass wir das alles noch gemeinsam besprechen würden. Aus der Zeitung erfuhr ich, dass Dirk Bergner als Vizepräsident schon gesetzt war. Das stand am 14.11.2019 in der TLZ. Daraufhin meldete ich mich bei Thomas Kemmerich über WhatsApp mit folgendem Wortlaut: Hallo, wieder ein Beispiel schlechter Kommunikation und partieller Ausgrenzung. Ich schlage jetzt die Zeitung auf und lese, dass es schon feststeht, dass Dirk Bergner Vizepräsident werden soll. Das trägt nicht zur Vertrauensbildung bei. Seine Antwort: Wo steht das? Woraufhin ich ihm den Artikel schickte und die Antwort bekam: Also von mir stammt eine solche Aussage nicht. Und ich: Dann brauchen wir dringend eine bessere Kommunikation in unserer Fraktion. Er: Glaube nicht, dass es von uns kommt. Ich: Irgendjemand muss es doch gesagt haben, egal wer es gemeldet hat. Er muss den Namen aus unserer Fraktion haben. Er: Besprechen wir. Entschieden ist jedenfalls noch nichts. Aber wer war Vizepräsident? Dirk Bergner.
Dramatisch schildert die Autorin ihre Erlebnisse am Abend nach der überraschenden Wahl ihres damaligen FDP-Fraktionschefs Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten.
Wir fuhren in die Staatskanzlei, denn das sollte ja der Sitz für die nächsten 5 Jahre sein. Von den Mitarbeitern sind wir sehr freundlich und wertschätzend empfangen worden. Am Abend gab es noch eine große Pressekonferenz. Als wir in der Staatskanzlei waren, wurden die Proteste auf der Straße davor sehr aggressiv. Es flogen Feuerwehrkörper, der Einsatz echter Schusswaffen konnte die Polizei nicht mehr ausschließen. Die linksextremen Randale wurden lebensbedrohlich. Die Sicherheitskräfte forderten uns auf, uns 1,5 Meter von den Fenstern entfernt aufzuhalten, da sie sonst nicht für unsere Sicherheit garantieren könnten. Als wir da zusammensaßen, umgeben von gewalttätigen Randalen, schoss mir so durch den Kopf: Räterepublik. Das hatten wir im Geschichtsunterricht gelernt, von der Novemberrevolution nach dem Ersten Weltkrieg. Ich glaube, sie dauerte 3 Tage. Wird es uns genauso gehen? Und dann kam der verfassungswidrige Aufruf der Bundeskanzlerin Merkel aus Südafrika, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss. Und ich musste miterleben, wie sie rückgängig gemacht wurde, diese Wahl.
Nachdem Ute Bergner die FDP-Fraktion verlassen hatte, gründete sie zusammen mit 3 ehemaligen AfD-Abgeordneten die parlamentarische Gruppe Bürger für Thüringen. Ein halbes Jahr nach deren parlamentarischer Anerkennung wurde diese wieder aufgelöst. Ute Bergner profilierte sich als Einzelabgeordnete.
Einzelabgeordnete? Hinterbänkler? Hat man da was zu sagen? Rückblickend sage ich ja, weil ich habe als Einzelabgeordnete das Recht, zu jedem Top in den Plenarsitzungen 5 Minuten zu reden. Das ist natürlich eine Herausforderung. Wenn dann 30 Themen behandelt werden, schaffe ich das natürlich nicht. Und dann hatte ich dann eine Idee und habe mir eine ehrenamtliche Fraktion geschaffen Und zwar aus kundigen Bürgern. Menschen, die sich engagiert haben und in ihrem Berufsleben viel Erfahrung gesammelt haben. Und wenn, dann hatte ich so einen Pool von 30 Leuten. Und wenn die Themen kamen, habe ich die Themen dann immer an die Fachleute geschickt und habe sie um Zuarbeiten gebeten. So, dass ich eigentlich während der 5 Jahre im Landtag 150 Reden gehalten habe. Und davon 120 als Einzelabgeordnete. Und das Spannende war, dass bei 80% meiner Reden, also es ist ja immer so üblich, dass die Minister das letzte Wort haben bei jedem Job. Und bei 80% meiner Reden haben sie Minister Bezug auf meine Reden genommen. Fand ich spannend. Es gab viele Fraktionsreden, die sind einfach unter den Tisch gefallen. Ich habe in dieser Zeit, als ich Abgeordnete war, 180 kleine Anfragen gestellt. 13 mündliche Anfragen. Und als Einzelabgeordnete habe ich ja keine Referenten gehabt. Ich hatte ja nur meine Wahlkreismitarbeiter. Ich hatte 2 Wahlkreismitarbeiter auf eine Dreiviertelstelle angestellt. Wir hatten das geteilt und habe da eine hervorragende Unterstützung erhalten. Und ich habe als Einzelabgeordnete eine Stimme. Eine Stimme, die, wenn es knappe Mehrheiten gibt, das Entscheidende, Zünglein an der Waage sein kann. Und das ist nicht nur einmal passiert, dass meine Stimme entschieden hat, wie ein Gesetz im Landtag verabschiedet worden ist oder abgelehnt worden ist.
Du hattest vorhin gesagt, als Einzelabgeordnete hattest du durchaus die Möglichkeit, mit deiner Stimme Einfluss zu nehmen. Könntest du das mit ein paar Beispielen unterlegen?
Ja, ein Beispiel, wo ich es genau, also eins war natürlich die Ministerpräsidentenwahl, ne? Und das andere war, als wir abgestimmt haben darüber, dass in Thüringen nicht verpflichtet gegendert werden muss. Das war ja wirklich haarscharf, ne? Und dann hatten sie schon, weil sie wissen, dass im bürgerlichen Lager die Anwesenheitsdisziplin immer sehr schlecht ist. Ne? Also da muss man schon sagen, die Linken sind wesentlich disziplinierter in der Anwesenheit im Parlament. Und da hatten sie an dem Tag die Abstimmung zu dem Thema auf 22 Uhr festgelegt, in der Hoffnung, dass im bürgerlichen Lager die Leute müde sind und nach Hause gehen. Aber das war denen so wichtig. Und da war ich Einzelabgeordnete und habe eben für diesen Antrag mitgestimmt. Und dadurch ist das dann tatsächlich nicht zur Pflicht in Thüringen geworden, dass alle Arbeiten gegendert werden müssen. Also wir waren ja an den Universitäten schon so weit, die Studenten durften ja keine ungegenderten Arbeiten mehr abgeben. Ne? Und ich weiß noch, an dem nächsten Früh hat mich ein Vater angerufen von einer Studentin. Wie ist denn das? Ist das jetzt so beschlossen worden? Kann meine Tochter ihre Arbeit ungegendert abgeben? Ja. Also das war schon dann auch ein wichtiges Beispiel. Also von wegen Einzelabgeordnete, Hinterbänkler, spielt keine Rolle. Es hängt davon ab, mit wie viel Engagement man es macht. Ich habe mich meinen Wählern gegenüber verpflichtet gefühlt und habe gesagt, ich bringe die Stimme der Bürger ohne Parteifilter ins Parlament.
Detailreich beschreibt Ute Bergner auch zahlreiche aus ihrer Sicht verwunderliche Geschehnisse aus ihrer Zeit als Abgeordnete.
Dann gibt es aber so Dinge, die man beobachtet als Abgeordneter, die stutzig machen. Ich erlebte, wie Anschläge auf AfD-Abgeordnete unkommentiert, gefühlt wohlwollend im Mainstream aufgenommen wurden. Attentatsdrohungen auf andere Politiker, wie zum Beispiel an Innenminister Mayer dagegen, wurden medial hochgespielt, obwohl es sie gar nicht gab. So berichtete der MDR im November 2020 über einen Drohbrief, der an das SPD-Wahlkreisbüro in Waltershausen zufällig das Wahlkreisbüro des Innenministers gesandt wurde. Das führte zu einem erheblichen Einsatz von Feuerwehr und Polizei, inklusive zeitweiligen Straßensperrungen. Und in der Antwort auf eine kleine Anfrage mit der Drucksachennummer 7/3493 wurde von der Landesregierung mitgeteilt, dass der Brief eine Wahlwerbung enthielt und insofern keinen Anfangsverdacht für eine Straftat gegeben habe. Warum dann dieses mediale Theater vom MDR? Und dann habe ich noch persönlich etwas erlebt. Ein aufmerksamer Nachbar informierte mich, dass sich am 30. November 2021 zwei Menschen auf dem Gelände, auf dem mein Wahlkreisbüro befindet, verdächtig umschauten und viele Fotos aus verschiedensten Perspektiven machten. Er gab mir die Autonummer des Fahrzeuges, mit dem diese Personen kamen und in dem sie die Bilder offensichtlich diskutierten und auswerteten. Es handelte sich um eine Frau und einen Mann Mitte 30, die mit einem dunkelblauen Kombi, der das Kennzeichen NY-ES207 trug, vorfuhren. Aufgrund der eindringlichen Warnung für unsere Sicherheit rief ich die mir zur Verfügung gestellte Nummer bei der Polizei an und erstattete Anzeige. Dann erfuhr ich wieder etwas Neues. Für mich auf den ersten Blick Unverständliches. Die Recherchen der Polizei ergaben, dass es dieses Kennzeichen gar nicht gab. Jetzt wurde ich neugierig und durch mein Hinterfragen erfuhr ich, dass es durchaus Autokennzeichen gibt, die für die Polizei nicht einsehbar sind. Es sind spezielle Nummern, die für Geheimdienste vergeben werden. Wurde ich vom Geheimdienst beobachtet? Als Abgeordnete sollte ich von derartigen Maßnahmen doch geschützt sein. Bei mir begannen die Alarmglocken zu läuten.
Ute Bergner ist es wichtig, ihre Erfahrungen weiterzugeben. Sie will anderen Mut machen. Mut zur Widerborstigkeit.
Die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die sollen jetzt nicht irgendwo in der Schublade landen und bei mir bleiben, sondern ich möchte das einfach weitergeben an Menschen, die ja, sag mal, selbstbestimmt leben wollen und die Mut haben, etwas verändern zu wollen. Deswegen ist es wichtig, genau diese Erfahrungen weiterzugeben, dass sie nicht das Rad wieder neu erfinden.
Ute Bergner hat sich auf ihre Weise und mit ihren Vorstellungen aktiv und sehr konsequent in den Politikbetrieb eingebracht. Immer wieder ist sie mit ihren Vorstellungen und Ansichten gescheitert. Vieles hatte sie sich anders vorgestellt. Für ihre Werte, für ihre streitbaren und umstrittenen Ansichten tritt sie auch nach ihrer Zeit als Landtagsabgeordnete ein, als außerparlamentarische Kraft.